Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Der Olympianachtwächter bringt euch in Sachen Tokio gleich auf den Stand jetzt.
Daniel Mahlen, das kann er und so setzt der BVB ihn ein.
Bronzemedaillengewinner Sideris Tasiadis über Glücksbringer, Jubel ohne Zuschauer und das Medaillengefühl.
Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl über fest eingeplantes Teamgold und Konkurrenz im eigenen Stall.
Das sind wieder unsere sehr olympialastigen Themen, die am Dienstag, dem 27. Juli, Stand jetzt um 7.07 Uhr das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt es natürlich wieder die Geburtstagskinder, die Ereignisse des heutigen Tags in der Sportgeschichte und selbstverständlich auch Top und Flop. Und da haben wir auch ein bisschen was mal nicht Olympisches.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir mit unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, ein bisschen was vorbereitet. Und wir freuen uns, dass ihr mit am Start seid. Andreas Wurm hier, hallo.
Und Malte Asmus, schön, dass ihr dabei seid. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Und wir halten euch heute gar nicht lange mit Vorrede auf, wie wir das in den letzten Tagen ja auch schon nicht gemacht haben. Denn ihr wollt ja wissen, was ist passiert in der Nacht in Olympia, während ihr geschlafen habt? Was war da los in Tokio? Und wir haben ja unseren Kollegen Andreas Thies, der bleibt für euch wach. Der guckt sich alles an und bringt euch jetzt als Olympia-Nachtwächter mit der Nachtwache auf den Stand jetzt.
Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe Triathlon, Tennis, Schießen und Schwimmen für euch. Fangen wir aber an mit dem Triathlon. Der Triathlon der Frauen begann wegen Starkregen mit 15 Minuten Verspätung. Der lange angekündigte Taifun war erstmal nur eine Schlechtwetterfront mit Starkregen, aber um 6.45 Uhr Ortszeit konnten die Frauen ins Wasser und den Wettbewerb beginnen. Nach dem Schwimmen hatte sich eine sechsköpfige Gruppe aufgemacht, das Radrennen zu kontrollieren. Unter ihnen auch die deutsche Laura Lindemann. Bei sehr nassen und windigen Bedingungen hatten die Athletinnen nicht nur mit den Gegnerinnen, sondern auch mit den äußeren Umständen zu kämpfen. Auf dem Rad bleiben war das Motto. Die Gruppe rund um Lindemann konnte während der ersten Hälfte des Radrennens ihren Vorsprung kontinuierlich vergrößern. Nicole Spirikuk, zum Beispiel die Olympiasiegerin von 2012, versuchte in der Verfolgergruppe den Abstand zu verringern, schaffte dies aber erstmal nicht. Nach sechs Runden musste Victoria Lopez abreißen lassen. Die Spitzengruppe waren nur noch fünf Fahrerinnen. Georgia Taylor Brown konnte in der letzten Runde das Tempo nicht mehr mitgehen und verlor vor dem Wechsel einige Sekunden. Safaris, Lindemann, Duffy, Learmonth, das waren die ersten vier nach dem Wechsel auf die Laufstrecke. Duffy und Safaris konnten sich früher absetzen, dahinter Laura Lindemann. Flora Duffy, die konnte zwischen sich und die anderen Läuferinnen schnell einige Meter bringen. Laura Lindemann konnte das Tempo der Konkurrentin nicht mehr mitgehen. Flora Duffy holte in dominanter Manier die Goldmedaille und damit das erste Gold in der olympischen Geschichte für Bermuda. Laura Lindemann wurde am Ende Achte, Nicola Spierig Sechste, die zog nämlich an Lindemann noch vorbei. Beim Schießen haben Carina Wimmer und Christian Reitz das Finale bei der Luftpistole im Mixed-Mannschaftswettbewerb verpasst. In der Qualifikation kamen sie auf 571 Ringe, was am Ende Platz 12 bedeutete. Nur die besten 8 Teams kamen ins Finale. Bei den Rugby Sevens stehen die 8 Viertelfinalisten fest. Die Vorrunde ist ausgespielt im abschließenden Gruppenspiel. Der Gruppe B setzte Fiji ein Zeichen und besiegte Großbritannien klar. Bei Flair der Ringe heute Nachmittag werden wir nochmal auf die Finalspiele eingehen. Kommen wir zu den Schwimmentscheidungen. Das erste Finale der Männer gewann heute bei den 200 Meter Freistil. Gab es einen britischen Doppelsieg. Tom Dean gewann vor Duncan Scott. Fernando Schäffer aus Brasilien wurde Dritter. Dean konnte mit dem Anschlag noch an Scott vorbeiziehen und mit 400stel Sekunden Vorsprung gewinnen. Das 100 Meter Rückenfinale der Frauen, das gewann Kaylee McCune in olympischer Rekordzeit vor Kylie Mass, die auf den letzten Metern so ein bisschen abbaute und dann dem hohen Tempo aus der ersten Runde dann Tribut zollen musste. Die 100 Meter Rücken im Finale der Männer gewannen zwei Russen aus dem Russian Olympic Committee. Evgeny Rylov gewann vor Klimen Kolesnikov. Kolesnikov hatte den Anschlag verpasst. Er brauchte nochmal einen Extraschwung. Rylov da besser und er schlug vor ihm an. Dritter wurde Ryan Murphy aus den USA. Und die 100 Meter Brust der Frauen gewinnt Lydia Jacoby aus den USA vor Tatjana Schoenmaeker aus Südafrika. Lily King aus den USA wird Dritte, Lydia Jacoby aus Alaska. Es gibt laut Experten nur ein einziges Schwimmbecken mit olympischer Größe in Alaska. Lydia Jacoby ist Olympiasiegerin. Beim Tennis prägte der Regen die frühen Stunden. Da es nur einen Court mit Dach gibt, gab es nicht viele beendete Matches. Stefanos Tsitsipas erreichte die dritte Runde, nachdem er die Revanche für die Niederlage in Wimbledon gegen Francis Tiafoe genommen hatte. Die Mixed-Auslosung wurde auch vorgenommen. Kevin Kravitz und Laura Siegemund werden ihre Auftaktpartie gegen Bethany Mattek-Sands und Rajiv Ram aus den USA bestreiten. Es war lange eine Zitterpartie, ob die beiden überhaupt in dieses Turnier kommen würden. 16 Mixed sind vorgesehen und es ist die beste Platzierung im Doppel oder im Einzel dafür verantwortlich. Das wird dann zusammengezählt und Kravitz und Siegemund waren am Ende das 14. beste Doppel, was hier aus diesen Weltranglistenplatzierungen dann ermittelt worden ist. Und jetzt geht es, wie gesagt, gegen Bethany Mattek-Sands und Rajiv Ram aus den USA. Die sind an 3 gesetzt. An 2 sind gesetzt Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari und an 1 Kristina Mladenovic und Nicola Mahü. Ein persönliches Highlight habe ich noch zum Schluss. In der dritten Runde des Herreneinzels beim Tischtennis kam es zum Duell des Griechen Panayotis Yonis, der auf den Südkoreaner Jung-Jung Sik traf. Yonis ist Abwehrspieler und es entwickelte sich zwischen den beiden ein absolut faszinierendes Duell, das der Südkoreaner Jung-Sik nach Abwehr von 8 Matchbällen mit 14-12 im 7. Satz gewann. Es hat über eine Stunde gedauert, dieses Match, und hat mich hier heute Morgen tatsächlich sehr, sehr, sehr begeistert. Nachher gibt es bei Flair der Ringe den ganzen Tag nochmal aufgearbeitet von Malte Asmus und mir, und da haben wir dann auch zum Beispiel noch das Hockeyspiel der deutschen Herren gegen Großbritannien unter anderem oder auch die Dressurreiter, die vielleicht dann heute die erste Goldmedaille für Deutschland holen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zu Malte und Andreas. Zustand jetzt. Bis morgen.
Stand jetzt aktuell.
Gucken wir mal zum Fußball. Rund 30 Millionen hat er gekostet, kommt von der PSV Eindhoven und bei Borussia Dortmund. Da verspricht man sich eine Menge von ihm, von Daniel Mahlen. Der ist 22 Jahre alt und in diesem Transfersommer der Königstransfer des BVB.
Ja, in ihn fließt natürlich ein Teil des Geldes, das für Sancho eingenommen wird. Ihm folgt er in Dortmund. Große Fußstapfen sind es schon, muss man sagen, das ist klar. Und die Ablösesumme sicherlich auch keine leichte Hypothek. Aber er passt perfekt, wenn man das so sagen kann, in ein Dortmunder Beuteschema. Das ist ja relativ monoton. Junger, großer Spieler, ein junges Talent, das den nächsten Karriereschritt machen will, vielleicht ja beim BVB.
Und erlebt hat er ja schon mit seinen erst 22 Jahren einiges, wenn auch nicht immer nur Gutes. Beim FC Arsenal, da hat er zum Beispiel ja den Sprung in die Profimannschaft gar nicht geschafft. Nach seiner Rückkehr in die Niederlande, da hat ihn dann erstmal eine Knie-OP im Dezember 2019 gleich für 8 Monate außer Gefecht gesetzt, für so einen jungen Mann auch nicht so einfach.
Das stimmt, aber davon hat er sich nicht beirren lassen. Er hat nicht aufgegeben, alle Widerstände dann überwinden müssen, und das hat er dann auch irgendwie gekonnt. Also er ist es auch gewohnt, sozusagen mit Widrigkeiten zu leben, hat schon sein ganzes Leben lang mit diesen Widrigkeiten leben müssen. Seine Mutter war Taxifahrerin, sein Vater Profifußballer, allerdings nicht in einer der Top-Ligen, sondern in Surinam. Dann trennten sie sich, da war Mahlen gerade 2 Jahre alt, die Mutter musste arbeiten. Mahlen war oft auf dem Hof der Großeltern und da begann er dann auch mit dem Kicken.
Ja, und da übte er die Tricks seines großen Vorbilds. Das war Ronaldinho und ist es auch heute noch. Und das hat er ziemlich gut gemacht mit den Tricks. Er hat sich schnell einen Namen gemacht in der Jugend, kam dann auch in die Jugendakademie von Ajax und war in der U10 zum Beispiel unter den Fittichen von Dennis Bergkamp. Großer Spieler, großer Trainer dann auch, der ihn gefördert hat. Und später bei Arsenal, da hatte es dann der junge Mahlen in der U23 mit Thierry Henry zu tun. Ja, auch ein Superstar und ein Top-Stürmer, Mittelstürmer. Und beide haben es ja auch mal früher so als hängende Spitze versucht, Dennis Bergkamp und Thierry Henry. Bergkamp tat das sogar am liebsten und die haben ihm eine ganze Menge beigebracht.
Ja, also und Mahlen kommt mit der Empfehlung von 27 Treffern und 10 Vorlagen in 45 Pflichtspielen nach Dortmund. Aber wo und wie wird ihn der BVB denn einsetzen wollen?
Wir haben ja eben schon mal gesagt, Sancho, für ihn kommt er als Ersatz, aber unser BVB-Experte, der Moderator vom BVB-Podcast, Julius Eid, der sagt, der Vergleich mit Sancho, ja, der wird zwar angestellt, aber der hinkt ein bisschen.
Daniel Mahlen als Sancho-Ersatz. Vom Spielertypen her stimmt das nur bedingt. Daniel Mahlen, da schon ein anderer Spielertyp als der junge Engländer. Das heißt auch, wir werden ihn nicht in exakt der Sancho-Rolle sehen. Aber er bringt neue, spannende Möglichkeiten für die Offensive vom BVB mit. Erstens natürlich einfach in der Rolle eines zweiten Stürmers in der Doppelspitze, die ja lange in der gesamten Bundesliga nicht wirklich viel gespielt wurde, die Marco Rose aber durchaus mag. Das könnte gut passen mit dem Niederländer und eben Haaland vorne dann als Doppelspitze. Zusätzlich hat er natürlich aber auch das Zeug, um in einem 4-3-3 eine der Außenpositionen zu besetzen. Da sehr spannender Spieler, weil er eben trotz allem, trotz der Geschwindigkeit, trotz der Dribbelstärke auch diesen Zug zum Tor hat, den nicht jeder Außenspieler mitbringt und der in der Offensive eigentlich immer gut tut vom Spielertyp. Da vielleicht sogar ein bisschen vergleichbar mit Marco Reus vor ein paar Jahren. Also das ist eine sehr spannende Situation auch, die man da hat. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Malen am Ende auch aufgrund der Flexibilität der Offensive eine andere Facette gibt. Ob die am Ende besser als Jadon Sancho ist, das wird abzuwarten sein.
Wo auch immer er spielen wird, die BVB-Fans hoffen auf jeden Fall, dass er mit seinen Ronaldinho-Tricks und seiner Schnelligkeit dann auch in der Bundesliga für so viel Gefahr sorgen wird wie bei der PSV.
Ja, oder aber es tritt wie bei der EM dann auch die ein oder andere Schwäche zutage, muss man auch sagen. Denn da hat er schon einige Male seinen Ruf des Pannenmalens untermauert. Häufig Großchancen auch vergeben. Wir erinnern uns da an das Achtelfinal aus der Niederlande gegen Tschechien. Da versagten ihm vor dem Keeper dann schon auch immer wieder mal die Nerven.
Wollen wir mal gucken, wie er in Dortmund dann aufgebaut und dann vor allen Dingen auch eingesetzt wird.
Interview.
Und jetzt hat der Bronzemedaillengewinner aus Tokio von gestern bei uns das Wort. Slalomkanute Sideris Tasiadis. Der hat im Interview des Sportinformationsdienstes SID über seinen Erfolg in Tokio gesprochen und zunächst mal erklärt, wie fühlt sich denn das eigentlich an, Edelmetall um den Hals hängen zu haben?
Sehr schön, muss man sagen. Also das ist ein sehr schönes Gefühl, eine Medaille hier gewonnen zu haben. Das ist meine zweite olympische Medaille, die ich in meiner Sportkarriere erreicht habe. Ich werde sie pflegen, auf jeden Fall. Und ich weiß ja, wo in den letzten Jahren, wie viel ich investiert habe. Und jetzt hat sich das endlich gelohnt mit der Medaille. Und das ist die Krönung für mich, ja.
Die einjährige Verschiebung der Spiele, die ja nötig war durch die Corona-Pandemie, wie sehr hat das die Vorbereitung auf seinen Wettkampf erschwert?
Die Vorbereitung war ein bisschen schwieriger dann zu gestalten, weil man doch alles nur auf einen gewissen Zeitraum geplant hat. Dann muss man doch ein Jahr länger seine Grundausdauereinheiten ziehen, dann noch seine Krafteinheiten noch. Es war ein bisschen mühseliger. Man hat auch ab und zu mal so Motivationsrückschläge gehabt, wo man sich noch mehr motivieren musste, weil es dann doch an längere Zeit ging. Dann haben wir letztes Jahr keine internationalen Wettkämpfe gehabt. Da stand man quasi ohne Wettkämpfe da und dann musste man auf einmal so performen dieses Jahr. Und das fand ich eher am schwierigsten.
Und wie zufrieden war Sideris Tasiadis mit seiner Fahrt? Wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen?
Ja, ich war am Schluss, wo ich unten war, war ich natürlich zufrieden. Ich habe mich auch gefreut. Aber am Schluss wusste ich, okay, irgendwo, ich habe schon noch was liegen gelassen. Es wäre noch mehr drin gewesen. Ich weiß es. Ja, aber ich habe mein Bestes dafür getan, an dem Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen auf dem Wasser. Das ist nicht so einfach bei uns, weil man doch manchmal nicht so viel Platz hat, um das Boot nur richtig zu stellen und zum Anschieben. Aber ich bin trotzdem begeistert, dass ich jetzt eine Medaille habe und ich nehme jeden Moment auf jeden Fall jetzt mit.
Beim Wettkampf im TV fiel dem Zuschauer auch auf, dass er ein Plüscherdmännchen mit dabei hatte. Was hat es denn damit auf sich?
Das ist ein Grünspringer von meiner Freundin. Den habe ich immer im Rucksack mit dabei. Und der ist im Dorf jetzt und dann bringt er mir Glück.
Und wie hat Sideris Tasiadis die Wettkampfbedingungen allgemein in Tokio empfunden?
Also ich finde von der Organisation hier ganz, ganz gut. Also die halten sich ziemlich dran an die Zeiten. Also die probieren schon, das Bestmögliche rauszumachen, auch wenn es die Bedingungen anders sind, dass man immer Maske trägt, so schnell wie möglich wieder Maske aufsetzen. Wir nehmen die immer im Boot mit, die wird immer nass, aber das ist halt so. Und an sich finde ich es ein bisschen schade für die japanische Bevölkerung, dass die ohne Zuschauer hier die Spiele stattfinden, weil ich glaube, das wären echt geile Spiele geworden.
Ein großes Problem, über das ja alle in Tokio geklagt haben, die Hitze. Wie ist er denn persönlich damit zurechtgekommen?
Ja, wir haben uns damit arrangiert mit der Zeit. Wir haben probiert, kalte Handtücher zu stellen in einer Kühltasche, Eis rein und dann ein bisschen Wasser und dann Handtücher viele rein, dass wir unseren Kopf kühl halten, weil das Wasser, wo wir fahren, das ist richtig warm geworden mittlerweile mit der Zeit, weil das ist ein geschlossener Kreislauf und der wärmt sich immer mehr und mehr auf.
Und kam auch ohne Zuschauer denn so eine richtige Jubelstimmung auf?
Ja, auf jeden Fall. Also die ganzen Teammitglieder, die da mitgerannt sind oder auch von den anderen Nationen, die haben alle uns applaudiert, dass wir im Finale sind und unser Bestmögliches zeigen wollen. Die haben schon probiert, so das olympische Flair rüberzubringen. Klar, es ist was anderes, dass keine Zuschauer da sind. Die Volunteers haben es auch probiert. Also die haben uns echt zugejubelt, wenn einer vorbeigelaufen ist und eine Medaille umhat. Das ist schön. Also man muss sagen, es ist ein schönes Gefühl.
Slalom-Kanute Sideris Tasiadis nach seinem Bronzegewinn in Tokio im Interview mit dem Sportinformationsdienst SID.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Man muss heute schon ein bisschen suchen, um was Außerolympisches zu finden. Deshalb Top und Flop heute mal zumindest zu 50% nicht olympisch. Top ist, wenn sich alle wieder lieb haben. Sogar Superstar Neymar und der FC Barcelona, die haben sich ja seit 2017 um Geld gestritten, um viel Geld. Es ging da um millionenschwere Bonuszahlungen, nachdem Neymar ja Barca in Richtung PSG verlassen hatte. Aber jetzt ist der Streit offenbar nach 4 Jahren endlich beigelegt. Man habe diesen finanziellen Streit einvernehmlich lösen können. Heißt es, was das jetzt allerdings genau heißt, das weiß man nicht, wie da diese Einigung aussieht und ob da vielleicht und wenn ja, dann in welcher Höhe der Club vielleicht Neymar auch noch entschädigt hat finanziell, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass Barca ja nicht so viel Geld hat, aber ist ja letztlich auch egal. Hauptsache, es wurde sich endlich geeinigt, die Kuh ist vom Eis und tatsächlich, alle haben sich wieder lieb. Ich bin heute sehr harmoniesüchtig.
Ja, das ist ganz gut. Dann komme ich ganz leise nur mit dem Flop des Tages, damit ich dich dann nicht aus deiner Wohlfühlblase da gerade rausschwibber. Also Flop des Tages ist Doping. Das ist immer Flop, muss man sagen. Aber bei Olympia nochmal ganz besonders. Jetzt wurde bekannt, dass Julia Jelistratova aus der Ukraine vor einigen Wochen positiv auf EPO getestet wurde. In Tokio wurde sie kurz vor dem Rennstart des Frauentriathlons entsprechend den Regularien vorerst von den Spielen ausgeschlossen, bis die B-Probe geöffnet wird. Positiv, muss man sagen, ist, dass die Mechanismen offensichtlich greifen. Flop ist aber, dass immer wieder versucht wird zu betrügen.
Und man könnte ja auch sagen, positiv ist mal, dass positiv nicht unbedingt Corona bedeutet, aber
du bringst es auch nicht besser. Das stimmt allerdings auch, ja. Ja. Ach nee, das macht's nicht besser.
Geburtstagskind des Tages.
Zeit für uns wieder Glückwünsche loszuwerden, stellvertretend für einige Geburtstagskinder, so zum Beispiel an den schönen Hansi. So wurde er zu seiner Glanzzeit genannt und mit seit heute 64 Jahren sieht er immer noch gut aus. Umwerfend gut. Hansi Müller, Europameister im Fußball von 1980, Vizeweltmeister von 1982 und für den VfB in der Bundesliga und für Inter in der Serie A aktiv. Die sportlich erfolgreichste Zeit hatte er aber dann in Österreich bei Swarovski Tirol, gewann dort 2 Meistertitel, den Pokal und erreichte auch das UEFA Cup Halbfinale in der Saison 86-87 und er selbst sagt, das war ein Erfolg, den würde er sogar mit dem EM-Titel 80 gleichsetzen.
Hui, also da ist aber ganz schön hoch, fliegt er ganz schön hoch mit diesem Titel, aber man muss sagen, ganz, ganz netter Kerl, Hansi Müller. Ich weiß nicht, ob du ihn persönlich schon mal kennengelernt hast. Ich hatte im Rahmen des DFB das ein oder andere Mal die Möglichkeit dazu. Also das ist einer, von dem man dann auch wirklich sagen kann, das ist ein Fußballer, der auch nach der Karriere viel richtig gemacht hat und auch das Herz am rechten Fleck hat. Ich habe ihn als sehr liebenswürdigen Zeitgenossen kennengelernt. Gratuliere ihm also ganz, ganz herzlich. Und ja, unser zweites Geburtstagskind ist zwar noch keine 64, aber sieht trotzdem auch nicht so gut aus wie Hansi Müller, muss man sagen. Goran Pandev, der wird heute 38 Jahre, der Volksheld Nordmazedoniens. Dort ist er Rekordspieler sowie Rekordtorschütze im Nationalteam, traf ja auch bei der Europameisterschaft und wurde 4-mal italienischer Meister und mit Inter Mailand. Die Bayern-Fans werden sich schmerzlich daran erinnern, 2010 im Finale gegen die Bayern, auch Champions League-Sieger.
Wir gratulieren natürlich den beiden herzlich zum Geburtstag und allen anderen Geburtstagskindern des Tages gleich ganz doll mit. Nicht nur den sportlichen, sondern alle Geburtstagskinder sind von uns herzlich gegrüßt. Lasst euch ordentlich feiern, lasst euch hochleben. Es ist tatsächlich heute euer Tag.
Heute in der Sportgeschichte.
Und der 27. Juli ist auch der Tag von Jan Ullrich. An 2 Tagen, an 2 27. Julis hat er nämlich im Sport einiges erlebt. Die beste und die bitterste Stunde vielleicht, wenn man so will, zumindest sportlich die bitterste Stunde seines Lebens. Aber fangen wir mal der Reihe an. nach 1997, da gewann er als erster Deutscher an diesem Tag die Tour de France und 1998, da verlor er sie an exakt diesem Tag. Da musste er nämlich die Hoffnung auf die erfolgreiche Titelverteidigung begraben. Ein Hungerast am Galibier bei miesem Wetter. Die haben dann ihm alles verhagelt. Dazu kam noch ein Defekt und so musste er Marco Pantani ziehen und ihm das gelbe Trikot überlassen. Ulrich sollte es danach auch nie wieder tragen können, aus diversen Gründen. Ihr kennt seine Lebensgeschichte und der 27. Juli ist somit quasi der Anfang seiner Karriere, aber auch gleichzeitig der Anfang vom Ende der Karriere.
Und das Ende seiner Karriere hat Golfer Bernhard Langer noch lange nicht erreicht. Und denn auch er hat an einem 27. Juli Großes geleistet. 2014 nämlich, da gewann er die Senior Open. Und zwar nicht irgendwie, sondern mit 13 Schlägen Vorsprung. Es war Langers zweiter Senior Open Titel seiner Karriere. Stand jetzt hat er mittlerweile 4 inne.
Interview.
Die deutsche Dressur-Equipe greift heute am 4. Wettkampftag in Tokio im Grand Prix Special nach Gold. Isabel Werth, Jessica von Bredow-Werndl und Dorothee Schneider, die gelten nach dem souveränen Auftritt im Grand Prix natürlich als haushohe Favoriten heute ab 10 Uhr. Und vor der Entscheidung, da haben die Kollegen vom SID mit Jessica von Bredow-Werndl genau darüber gesprochen. Und zunächst hat sie im Interview nochmal zurückgeblickt auf den Grand Prix am Samstag und erzählt, wie glücklich sie denn überhaupt mit ihrer eigenen Leistung da war.
Sehr, sehr happy. Es war super. Also einen besseren Einstieg hätte ich mir nicht erwünschen können. Und der ist uns auf jeden Fall gelungen. Und für mich gibt es ja natürlich auch ein bisschen Sicherheit, dass wir einfach wirklich beide in der Form sind, nach der es sich auch angefühlt hat im Training.
Und wie hat sie persönlich den Grand Prix erlebt?
Also, dass man wirklich merkt, dass alles so richtig gut war, das tut man erst am Ende nach dem letzten Gruß. Das Schwierige ist oder das Fatale ist, wenn man zwischendurch drüber nachdenkt, weil dann passiert meistens schon der erste Fehler. Und das ist mir gelungen. Ich habe nicht drüber nachgedacht, aber als ich dann auf der letzten Mittellinie kurz vorm letzten Halten war, hatte ich schon so ein Grinsen im Gesicht und habe mich einfach gefreut, dass es so eine saubere und energievolle, leichte Runde war. Und darum geht's, finde ich.
Das war der beste Grand Prix, den Sie und Dallara jemals gezeigt haben. Das sage nicht ich, das sagt die Bundestrainerin. Stimmt Jessica von Bredow-Werndl denn dieser These zu?
Ja, ich glaube, auf der Deutschen Meisterschaft hatte ich schon einen ähnlich guten Grand Prix, aber dann hier in der Atmosphäre auf so einem Championat das nochmal wiederholen zu können oder vielleicht noch eine kleine Schippe draufzulegen, das ist natürlich super.
Ist damit denn jetzt der Weg zu Gold mit der Mannschaft geebnet oder nicht?
Wir haben Riesenchancen, klar, dass wir Gold gewinnen. Trotzdem muss auch alles klappen. Wir müssen da alle gesund bleiben, alle da heile durchkommen. Und ich habe es gestern auch gemerkt, ich war echt aufgeregt, als die anderen beiden geritten sind, denn wir haben dieses Jahr einfach kein Streichergebnis und dadurch ist alles so viel spannender und es muss alles so viel sicherer funktionieren, dass es auch sicherlich morgen spannend sein wird.
Und was schätzt sie? Kann sie im Einzel diese Leistung vom Grand Prix nochmal wiederholen?
Ich bin Optimist. Optimistin von Grund auf. Ich wünsche es mir einfach, dass ich das nochmal so aufs Parkett bringe mit der Lehrer und glaube aber, dass das möglich ist. Und ich konzentriere mich einfach immer wieder auf die nächste Lektion und versuche bei mir zu sein im Hier und Jetzt. Und mein Bestes gebe ich eh und mehr kann ich nicht tun.
Im Einzel, da konkurriert sie ja ausgerechnet mit der Teamkollegin, mit Isabel Werth, auch um Gold. Wie geht sie mit diesem Konkurrenzkampf innerhalb des Teams um?
Step by step. Also erstmal geht es ums Team. Da brauchen wir uns alle. Und auch in der Einzelwertung wünsche ich meinen Teamkollegen, dass es richtig gut für sie läuft. Und wir geben eh unser Bestes und es soll fair sein. Es soll einfach der, die Beste dann auch ganz vorne stehen. Und ich konzentriere mich auf die Leistung und nicht auf das Ergebnis.
Sagt Jessica von Bredow-Werndl vor der Entscheidung heute in der Dressur in der Mannschaft, bei der die deutsche Mannschaft natürlich als Favorit auf die Goldmedaille ins Rennen geht. Wir drücken die Daumen und alles zur Entscheidung hört ihr dann natürlich am Nachmittag beim Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de. Wir berichten euch über die Entscheidung dann in der Dressur und hoffentlich über das erste Gold für Deutschland.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, Olympia, 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 da steht heute an. Die Action steigt einfach auch heute natürlich vor allem in Tokio am 4. Entscheidungstag. Da hoffen wir haben es eben gehört, auf Gold für die deutsche Dressur-Equipe. Drücken die Daumen, dass die Hockeymänner einen Tag nach der 1:3-Niederlage gegen Weltmeister Belgien dann auch zurück in die Erfolgsspur finden. Es geht heute gegen Großbritannien.
Ansonsten hofft das deutsche Team vor allem im Synchronspringen der Frauen vom Turm auf eine weitere Medaille. Doppel-Europameisterin Tina Punzel aus Dresden trifft nach Bronze im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett mit Christina Wassen an und rechnet sich Chancen auf einen weiteren Podestplatz aus. Die Tennisdoppel laufen also auch und Timo Boll spielt im Tischtennis um den Einzug in die Runde der besten 8.
Da drücken wir natürlich ganz, ganz fest die Daumen, hoffen, dass da alles gut geht und alles gut läuft und gute Ergebnisse bei rumkommen und dass wir dann natürlich im Flair der Ringe heute Nachmittag ein bisschen was Gutes und Positives aus Tokio berichten können und selbstverständlich dann morgen auch bei Stand jetzt noch gute Themen haben.
Und deshalb freuen wir uns, wenn ihr morgen früh auch wieder mit am Start seid, vielleicht ja mit kleinen Augen, weil ihr euch auch mal die Olympianacht um die Ohren gehauen habt sozusagen. Ab 7.07 Uhr sind wir dann wieder für euch da zum Frühstück, zur ersten Tasse Kaffee oder beim Weg zur Arbeit. In der Zwischenzeit abonniert bitte gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt eine kurze Bewertung, besternt uns bei iTunes. Und da es ja so viel aus der Welt des Sports zu hören gibt, hört weiter fleißig mal Sportpodcast.de.
Ja, hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Hier werdet ihr bestens versorgt, aber hört trotzdem auch gerne mal bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland rein. Die haben alle 15 Minuten frische News aus der Sportwelt für euch. Da verpasst ihr überhaupt nichts. Gerne mal reinschalten, DAB Plus oder über den Webstream auf sportradio-deutschland.de. Könnt ihr aber auch abends gerne mal hören. Da gibt's moderierte Strecken mit ganz, ganz interessanten Talkgästen und auch dem einen oder anderen Experten aus der meinsportpodcast.de Welt. Werdet ihr da bestimmt auch wieder hören. Und uns hört ihr, Andreas hat es gesagt, morgen früh dann wieder ab 7.07 Uhr. Ihr braucht euch die Nacht nicht um die Ohren hauen. Andreas Thies passt für euch auf. Der sagt euch alles, was wichtig ist am Olympiatag. Also bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.